Udo Di Fabio, die Weimarer Verfassung, Aufbruch und Scheitern. Deutschland 2019. Immer deutlicher zeichnet sich ab, dass die rechtspopulistischen Kräfte an Macht gewinnen. AfD, Pegida und Hogesa sind nicht mehr zu ignorieren. Und einige fürchten sogar, Deutschland könnte eine zweite Nazi-Herrschaft wie zu Hitlers Zeiten bevorstehen. Die Parallelen zwischen der Weimarer Republik und den gesellschaftlichen Zuständen heute seien offensichtlich, heißt es. Seit dem Inkrafttreten der Weimarer Verfassung sind genau 100 Jahre vergangen. Dieses Jubiläum bietet Anlass, die letzte Phase der Demokratie vor Hitlers Machtergreifung etwas genauer unter die geschichtswissenschaftliche Lupe zu nehmen. Was war die politische Ausgangslage damals? Wie war es wirtschaftlich um Deutschland bestellt und inwiefern war die Weimarer Republik für ihr eigenes Versagen verantwortlich? Antworten auf diese und viele weitere Fragen sowie zahlreiche historische Fakten erhältst du in diesen Blinks. Du erfährst, weshalb die erste deutsche Demokratie scheiterte, warum es den Nazis gelang, die Macht zu ergreifen und was wir daraus für die Zukunft lernen sollten. Blink Nummer 1. Die Weimarer Verfassung entstand zwischen Revolution und Kontinuität. Eine Verfassung ist die rechtliche Grundlage eines Staates oder Staatenbundes. Sie organisiert den Staatsaufbau und bestimmt die Rechte und Pflichten seiner Bürger. Neue Verfassungen entstehen meist durch den Zusammenbruch einer alten Ordnung, zum Beispiel infolge einer Revolution. Auch die Weimarer Verfassung war das Resultat einer ereignisreichen Zeit voller Umwälzungen. 1918, nach 4 entbehrungsreichen und blutigen Kriegsjahren, sehnten sich die Deutschen nach Frieden. Die Übermacht der Alliierten wurde immer deutlicher. Es war von Friedensverhandlungen die Rede und die Niederlage und damit das Ende des Krieges schienen endlich in Reichweite. In dieser Situation entschied die oberste Heeresleitung unter Paul von Hindenburg und Erich Ludendorff, dennoch weitere Angriffe zu starten, in der Hoffnung, Deutschlands Verhandlungsposition dadurch zu stärken. Auf dieses Himmelfahrtskommando ließ sich die kriegsmüde Soldatenschaft jedoch nicht mehr ein. Es kam zum Kieler Matrosenaufstand. Am 3. November 1918 verweigerten die Matrosen der deutschen Hochseeflotte den Befehl zu weiteren Kampfhandlungen. Einen Tag später übernahmen Soldaten und Arbeiterräte die Stadt Kiel und schon verbreiteten sich die Unruhen in Deutschland wie ein Lauffeuer. Die daraus resultierende Novemberrevolution war eine kurze Revolution. Sie endete, als der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann am 9. November in Berlin die Abdankung des Kaisers Wilhelm II. Verkündete und die Deutsche Republik ausrief. Im Januar darauf folgten die ersten freien demokratischen Wahlen, bei denen auch Frauen erstmals wählen durften. Aus der Wahl ging die verfassungsgebende Nationalversammlung hervor, die sich am 6. Februar 1919 in Weimar traf, um über eine neue Verfassung zu beratschlagen. Am 14. August 1919 trat schließlich die Weimarer Verfassung in Kraft. Mit ihr war das Deutsche Kaiserreich zwar offiziell Geschichte, von einem radikalen Umbruch von monarchischer Gewaltherrschaft zu freier Demokratie konnte jedoch nicht die Rede sein. Es gab nämlich auch einige Kontinuitäten zwischen den beiden Staatsformen. Das Kaiserreich von 1871 konnte nämlich, gemessen an den damaligen Verhältnissen, durchaus als demokratisch betrachtet werden, wenn man von einigen konstitutionellen Schönheitsfehlern absieht. Die Legislative im Kaiserreich entstand aus einem frei gewählten Reichstag, die bürgerliche Freiheit und das persönliche Eigentum waren rechtsstaatlich abgesichert, es gab unabhängige Gerichte und eine freie Presse. So gesehen war die Weimarer Republik also doch nicht die erste deutsche Demokratie. Blink Nummer 2. Die Weimarer Republik war geprägt von verschiedenen ideellen, kulturellen und religiösen Strömungen. Um die inhärenten Fehler und das Scheitern der Weimarer Verfassung zu verstehen, muss man zunächst begreifen, in was für einer Zeit und unter welchen gesellschaftlichen Voraussetzungen sie entstand. Das Jahrzehnt zwischen 1910 und 1920 war eine Zeit tiefer Verunsicherung im damaligen Kaiserreich. Im Inland war die politische Stimmung einerseits vom Gefühl industrieller und kultureller Stärke bestimmt, andererseits sorgte Deutschlands außenpolitische Schwäche im Wettlauf um die koloniale Übermacht für Missmut. Dann kam 1914 der Erste Weltkrieg, der die Menschen nach seinem Ende 1918 vollkommen erschüttert zurückließ. Aus der einst so fortschrittlichen Nation Deutschland war nach der bitteren Niederlage und dem hohen Blutzoll des Krieges ein zutiefst verunsichertes und ernüchtertes Land geworden. In diesen historischen Kontext traten Ende der 1910er und Anfang der 20er Jahre eine Vielzahl ideeller und kultureller Strömungen, die die Weimarer Republik prägen sollten. Eine dieser Strömungen war der politische Liberalismus des 19. Jahrhunderts, der in Weimar großen Einfluss hatte. Er wurde durch die Deutsche Demokratische Partei, kurz DDP, repräsentiert und richtete die soziale Ordnung an der Freiheit des Einzelnen aus. Nach den Erfahrungen des Ersten Weltkrieges verlor der politische Liberalismus allerdings immer mehr an Bedeutung. Angesichts des Massensterbens in den Schützengräben und des kollektiven Kampfes der industriellen Arbeiterschaft gegen die Bourgeoisie schien es vielen Menschen einfacher, sich als Teil einer Nation oder Klasse zu sehen, statt sich für die individuelle Freiheit einzusetzen und den persönlichen Schmerz allein zu ertragen. Die kollektive Leiterfahrung, das proletarische Klassenbewusstsein und die kriegskritische Haltung führten die Deutschen in gewisser Weise zusammen, aber eben nur in gewisser Weise. So gründeten zum Beispiel die Kriegsgegner der gespaltenen SPD 1918 die Kommunistische Partei Deutschlands. Die KPD vertrat die radikalen Linken, die der Geschichtstheorie von Karl Marx folgten. Auf dieser Seite des politischen Spektrums wurde die Weimarer Republik im besten Fall als verhasst bürgerliche Übergangsphase anerkannt, die von der sozialistischen Gesellschaft abgelöst werden würde. Abgesehen von diesen politischen Strömungen gab es in der Weimarer Republik verschiedene religiöse Richtungen. Die katholische Kirche zum Beispiel wurde parteipolitisch durch die Zentrumspartei vertreten. Doch während sich die Katholiken recht gut mit der neuen Republik arrangieren konnten, hatte das Ende des Kaiserreichs die protestantische Kirche härter getroffen. Vor knapp 400 Jahren hatte Martin Luther einen Bauernaufstand als illegitim, weil nicht von Gott gewollt, bezeichnet. Warum, fragte man sich verunsichert, sollte die Revolution von unten nun plötzlich legitim sein? Zu den politischen und religiösen Strömungen gesellten sich außerdem verschiedene künstlerische Schulen. Berlin wurde zur kulturellen Weltstadt, in der die Bilder von Paul Klee oder Otto Dix ausgestellt wurden, in der Arnold Schönberg seine atonale Musik aufführte und Bertolt Brecht das Theater revolutionierte. Doch die moderne, urbane Kunst blieb vielen Zeitgenossen unverständlich und verschlossen. Es prallten kulturelle und geistige Welten aufeinander, die so verschieden waren, dass ihre Bewohner teilweise wenig miteinander anfangen konnten. Blink Nummer 3. Im Amt des Reichspräsidenten offenbarte sich einer der Webfehler der Weimarer Verfassung. Trägt die Weimarer Verfassung Mitschuld am Untergang der Republik? Unter Historikern ist diese Ansicht relativ weit verbreitet. So wurde beispielsweise immer wieder das Notstandsverordnungsrecht kritisiert. Es ermöglichte dem Reichspräsidenten der Republik, während eines Notstandes fundamentale Grundrechte außer Kraft zu setzen. Laut Udo Di Fabio ist dieses Gesetz jedoch nicht der einzige und vielleicht nicht mal der bedeutsamste Fehler der Weimarer Verfassung. Ein grundsätzliches Problem erkennt er zum Beispiel in der ungenauen Verortung des politischen Entscheidungs- und Gestaltungszentrums. Die Grundlage jedes funktionstüchtigen Regierungssystems ist die eindeutige Definition einer politischen Entscheidungsstelle. In der Bundesrepublik Deutschland nach 1949 wurde und wird diese Stelle vom Amt des Kanzlers bzw. der Kanzlerin besetzt. Die Weimarer Verfassung hingegen erlaubte es sowohl dem Reichstag als auch dem Reichspräsidenten, sich auf die direkte Wahl durch das Volk zu berufen. Und von diesem Volk ging laut Artikel 1 der Verfassung alle Staatsgewalt aus. So waren die Machtverhältnisse zwischen Präsident und Reichstag von Anfang an unklar und schon bald entwickelte sich ein Konkurrenzdenken zwischen den beiden Verfassungsorganen, das sich noch als verhängnisvoll erweisen sollte. Nicht zu Unrecht wurde die Stellung des deutschen Reichspräsidenten auch mit dem Wort Ersatzkaiser beschrieben. Der erste, der diese Position 1919 innehatte, war Friedrich Ebert. Der verfassungstreue Sozialdemokrat bekannte sich klar zur Republik und verstand sich, anders als es in der heutigen Bundesrepublik der Fall ist, nicht als Repräsentant, sondern als Auftraggeber und Kontrolleur seiner Regierung. Allerdings befand sich Ebert von Beginn seiner Amtszeit an im Kreuzfeuer der verschiedenen politischen Strömungen. Die radikalen Linken fassten die Republik als einen Verrat an der Novemberrevolution auf. Die extremen Rechten hingegen sahen den Vaterlandsverrat in der Revolution und der aus ihr hervorgegangenen Republik. Am 28. Februar 1925 starb Ebert während seiner Amtszeit frühzeitig an einer Bauchfellentzündung. Ersetzt wurde er durch Paul von Hindenburg, dessen Amtsantritt den Anfang vom Ende der Weimarer Republik markieren sollte. Als ehemaliger Generalfeldmarschall und Befehlshaber der obersten Heeresleitung war Hindenburg für viele ein Symbol der Kaiserzeit. Den neuen Parteien der Weimarer Republik hätte er daher eigentlich ein Dorn im Auge sein müssen. Wahl dennoch zuließen, lässt sich nur durch bemerkenswerte Blindheit erklären. Bevor Hindenburg 1934 im Alter von 87 Jahren im Amt verstarb, ernannte er Adolf Hitler am 30. Januar 1933 zum Reichskanzler, womit das Ende der Republik endgültig besiegelt war. Blink Nummer 4. Die wirtschaftlich prekäre Lage der Weimarer Republik trug zu ihrem Scheitern bei. Wirtschaft und Politik hängen seit eh und je eng miteinander zusammen. In der Weimarer Republik war das nicht anders. So ist das Scheitern der Republik nicht zuletzt auch auf ihre schlechte wirtschaftliche Lage zurückzuführen. Für die prekäre finanzielle Situation gab es verschiedene Gründe. Grundsätzlich bekannte sich die Weimarer Republik zur Marktwirtschaft. So galt beispielsweise die Vertragsfreiheit im Wirtschaftsverkehr und Wucher war gesetzlich verboten. Doch genauso wie man über die Weimarer Republik oft sagt, sie sei eine Demokratie ohne Demokraten gewesen, könnte man die wirtschaftliche Lage als Marktwirtschaft ohne Marktwirtschaftler bezeichnen. Das Problem war nämlich, dass damals niemand zu Recht an den Erfolg der freien Marktwirtschaft glauben wollte. Die seit dem Krieg anhaltende starke Inflation und damit einhergehende Erfahrungen von Versorgungsengpässen ließen beim Großteil der Bevölkerung Zweifel aufkommen. Darüber hinaus hatte der Krieg sowohl die staatlichen Mittel als auch private Vermögen weitestgehend aufgebraucht. Infolge von Kriegsfinanzierung und Inflation war der Weimarer Staat nach dem Krieg also stark verschuldet. Hinzu kamen die horrenden Reparationsforderungen der Alliierten. 2 Milliarden Mark im Goldstandard sollte die Republik ab 1924 als Reparationszahlungen abgeben. Und das bei einem staatlichen Einkommen von weniger als 7 Milliarden Reichsmark im Jahr 1925. Zusätzlich verschärft wurde das Problem, als 1929 eine geplatzte Spekulationsblase in den USA die Weltwirtschaftskrise auslöste. Unter diesen Voraussetzungen war das Risiko einer akuten Staatsinsolvenz viel zu hoch, als dass sich internationale Anleger in die Republik getraut hätten. Angesichts des klammen Staatshaushaltes und ausbleibender Investoren hatte die Regierung keine andere Möglichkeit, als rigorose Sparpolitik zu betreiben, zulasten der Bevölkerung. Alle wirksamen Gegenmaßnahmen hätten Investitionen erfordert, für die dem Staat aber schlicht das Geld fehlte. In der Bevölkerung sorgte die finanzielle Krise natürlich für Frustration, nicht nur weil dadurch die Wirtschaft zum Erliegen kam, sondern weil sie auch das gesamte Sozialversicherungssystem zum Einsturz brachte, das man zuvor so mühsam errichtet hatte. Infolge der Revolution von 1918 wies die Weimarer Verfassung nämlich auch einige sozialstaatliche Elemente auf. Die Arbeiterbewegung wurde anerkannter Teil der Gesellschaft, die Gewerkschaften bekamen eine rechtliche Grundlage zugesprochen, es wurden Tarifverträge vereinbart, eine Arbeitslosenversicherung geschaffen und der 8-Stunden-Tag eingeführt. Alle Menschen in der Weimarer Republik, so lautete der Anspruch, sollten durch ihre Arbeit für den eigenen Unterhalt sorgen können. Die Finanzierung eines solchen Sicherungssystems war jedoch auf wirtschaftlichen Erfolg angewiesen. Daher musste die Wirtschaftskrise auch den Sozialstaat mit sich in den Abgrund reißen. Blink Nummer 5. Die Weimarer Parteien waren zersplittert, die Medien monopolisiert und die Politik von schwankenden Stimmungslagen abhängig. Heute passiert es immer wieder, dass kleinere Parteien bei Wahlen an der 5%-Hürde scheitern und somit nicht in den Bundestag einziehen dürfen. Diese sogenannte Sperrklausel soll dafür sorgen, dass das Parlament nicht in lauter Kleinstparteien zersplittert. In der Weimarer Republik war genau das der Fall. Damals gab es noch keine Sperrklausel, die kleine Parteien, zum Beispiel die NSDAP im Jahr 1928, am Einzug in den Reichstag gehindert hätte. Die Zersplitterung des Parlaments und insbesondere der demokratischen Mitte war daher ein Problem für die Regierungsarbeit. Allerdings sollte diesem Umstand laut dem Autor nicht zu viel Bedeutung beigemessen werden in der Frage, was das demokratische System zum Einsturz brachte. Bei einem Vergleich der Wahlergebnisse von 1928 und davor fällt nämlich auf, der Stimmenschwund bei den großen demokratischen Parteien fiel gar nicht zugunsten der demokratischen Splitterparteien aus. Stattdessen wanderten die meisten Wähler zu den radikalen Linken und Rechten ab. Die weit verbreitete These einer zersplitterten demokratischen Mitte ist daher laut Udo Di Fabio kaum haltbar. Darüber hinaus war auch die Gesellschaft der Weimarer Republik in vielerlei Hinsicht gespalten und die Parteienlandschaft damit nur ein Spiegel der Bevölkerung. Grundsätzlich lässt sich das Parteienspektrum der Weimarer Republik trotz Zersplitterung in drei Kategorien unterteilen. DDP, SPD und die Zentrumspartei gehörten zur Kategorie der verfassungstreuen Parteien. KPD und NSDAP waren verfassungsfeindlich. Und BVP, DNVP sowie DVP bildeten gemeinsam die Gruppe der ambivalent revisionistischen Parteien, die die Verfassung zwar faktisch akzeptierten, sie jedoch grundlegend revidieren wollten. Zum letzten Lager gehörte auch der rechtsnationale Medienmogul Alfred Hugenberg. Hugenberg verfügte damals über das größte Presseimperium der Weimarer Republik, mit dem er jahrelang die Medienlandschaft dominierte. Über die Hälfte aller deutschen Tageszeitungen sowie Teile des Filmgeschäfts unterlagen zeitweise seiner Kontrolle, wodurch Hugenberg einen enormen Einfluss auf die öffentliche Meinung hatte. Seine rechte Gesinnung war dabei kein Geheimnis. Tatsächlich hatte sich der Unternehmer ganz gezielt in die Presselandschaft eingekauft, um das von ihm und anderen Konservativen als dominant linksliberal empfundene Meinungsbild nach rechts zu verschieben. Die Presse hatte großen Einfluss auf die politische Stimmung in der Bevölkerung und diese wiederum entschied, in welche Richtung sich die Regierung wandte. Schließlich hatte die Weimarer Verfassung alles Vertrauen in ihren einzigen Souverän, das Volk, gelegt. Die Bürger sollten durch die Wahl von Reichstag und Reichspräsident sowie durch Volksentscheide und Begehren direkt in die Politik mit eingebunden werden. Das hatte jedoch zur Folge, dass politische Entscheidungsprozesse extrem anfällig für gesellschaftliche Stimmungsschwankungen waren. In einer gefestigten Demokratie wäre das vielleicht kein Problem gewesen. Für die Weimarer Republik war es jedoch fatal. Blink Nummer 6. Mit dem Reichspräsidenten Paul von Hindenburg gewannen die rechten Kräfte innerhalb der Weimarer Republik die Überhand. In der Bundesrepublik Deutschland entscheidet das Parlament über die Einsätze der Bundeswehr. Daher wird die deutsche Armee auch Parlamentsheer genannt. In der Weimarer Republik war das allerdings anders. Auch damals war die Reichswehr nach dem Wehrgesetz der Verfassung zur Neutralität verpflichtet. Den Oberbefehl über das Heer trug nach Artikel 47 jedoch nicht das Parlament, sondern der Reichspräsident. Und dieser war ab 1925 ein ehemaliger Generalfeldmarschall des Ersten Weltkrieges. Man kann sich leicht vorstellen, wie es unter diesen Voraussetzungen noch um die Neutralität der Soldaten bestellt war. Mit Paul von Hindenburg hatte die Reichswehr einen alten Verbündeten an der Spitze des Staates. Für Neutralität gab es also keinen Grund mehr. Dem Ex-General kam die Treue seiner Soldaten durchaus gelegen. Und so wurde die ehemals unpolitische Reichswehr zusehends zum Instrument des Reichspräsidenten. Hindenburg verfolgte beharrlich seinen Plan zur Verschiebung der Weimarer Republik nach rechts, wodurch auch die ihm unterstellte Reichswehr immer weiter in die rechte Ecke rückte. Bald schon wurde die Aufrüstung der Reichswehr bei den politischen und militärischen Eliten als Projekt für das nationale Gemeinwohl verstanden, wurde auch kurz zuvor noch jegliche Aufrüstung als direkte Provokation der Siegermächte des Ersten Weltkriegs gegolten hatte. Die Aufrüstung war immer ein Projekt der Nationalen gewesen und derjenigen, die dem preußischen Militarismus nachhingen. Nun wurde sie plötzlich wieder in der Mitte der Gesellschaft akzeptiert. Die damalige Wehrverfassung gilt heute als ein wesentlicher Schwachpunkt der Weimarer Republik. Glücklicherweise hat man eine Lehre aus den Erfahrungen gezogen. Die Bundeswehr ist ein Ergebnis dieser Lehre. Mit der Reichswehr hatte Hindenburg also seine ganz persönliche Armee. Doch innerhalb des Reichstags gab es immer noch Kräfte, die der Verwirklichung seiner Pläne im Wege standen. Er wusste, solange das Parlament eine arbeitsfähige Regierung bilden konnte, war seine politische Macht eingeschränkt. Als Antidemokrat hatte er kein Interesse an einer stabilen Regierung. Er wollte keine parlamentarische Demokratie, sondern die präsidiale Autokratie, kurz die Alleinherrschaft. Als nun 1929 die Weltwirtschaftskrise das Land erschütterte und es im Parlament aufgrund der allgemeinen Zerrüttung kaum noch mehrheitsfähige politische Ansätze gab, sah Hindenburg seine Chance, um die Machtverhältnisse zwischen Parlament und Präsidentenpalais zu seinen Gunsten umzuverteilen. Er entschied, die Parlamentswahlen auf das Jahr 1930 vorzuverlegen, um so den unliebsamen Reichskanzler der Sozialdemokraten, Hermann Müller, loszuwerden. Stattdessen wollte er einen seiner eigenen Männer ins Amt berufen. Das gelang ihm auch. Müller wurde abgesetzt. Doch auch sein Nachfolger Heinrich Brüning von der Zentrumspartei entsprach noch nicht ganz den Wünschen Hindenburgs, weshalb er 1932 ebenfalls entlassen wurde. Zur selben Zeit begann der politische Aufstieg Adolf Hitlers. Bis 1929 noch ein unbedeutendes Phänomen am äußersten rechten Rand, wurde Hitlers NSDAP nach den Wahlen 1932 plötzlich zweitstärkste Kraft im Parlament, gefährlich nah hinter der SPD. Blink Nummer 7. Unfähig, die radikalen Kräfte zurückzudrängen und die Krise abzuwenden, fand die Weimarer Republik 1933 schließlich ihr Ende. Paul von Hindenburg war kein Freund von Adolf Hitler und der NSDAP. Das ungehobelte Betragen des rechten Emporkömmlings und seiner rüpelhaften Anhänger war ihm unangenehm und unheimlich. Sie erschienen regelmäßig in den Uniformen der SA-Schlägertrupps, stilisierten sich nur dann als Demokraten, wenn es ihnen zu Pass kam, und ließen absolut keinen Zweifel an ihrer verfassungsfeindlichen Position. Die verbrecherische Natur der Nazis war dem Reichspräsidenten durchaus bewusst. Und doch konnte er sich nie dazu durchringen, sie ernsthaft zu bekämpfen. Als rechtsnationale Partei gehörten sie immerhin auf seine Seite des Parlaments, weshalb er glaubte, sich um ihre Zuneigung bemühen zu müssen. Kurz gesagt, Hindenburg war unentschlossen. Er wusste nicht, wie mit den Nazis umzugehen sei. Er träumte von einer geeinten Rechten und wollte seine Hoffnung nicht aufgeben, die NSDAP noch disziplinieren zu können. Diese Unentschiedenheit wurde ihm und der Republik am Ende zum Verhängnis. Den Nazis hingegen spielte sie in die Hände. Generell waren die Voraussetzungen für die NSDAP zu dieser Zeit ausgesprochen günstig. Auf den Straßen herrschten 1932 bürgerkriegsähnliche Zustände. SA-Banden und KPD-Schlägertrupps drohten einander und dem Staat beiderseits mit willkürlicher Gewaltanwendung. Unterdessen machten die verfassungsfeindlichen Parteien die Regierung handlungsunfähig, indem sie einen Misstrauensantrag nach dem anderen stellten. Der letzte Misstrauensantrag kam schließlich 1932 von der KPD. Er brachte die bürgerliche Regierung unter Kanzler Franz von Papen endgültig zum Einsturz. Das Parlament wurde aufgelöst. Und damit war die Krise des Parlamentarismus erreicht, die sich Hindenburg immer erhofft hatte. Doch mit einem hatte der Reichspräsident nicht gerechnet, der NSDAP. Am 6. November 1932 fanden die letzten freien Wahlen für eine sehr lange Zeit statt. Das Volk entschied sich gegen die Demokratie und ließ den Nationalsozialisten dadurch freie Bahn. Die rechte Partei unter Adolf Hitler erhielt 33,1% der Stimmen und wurde damit stärkste Kraft im Reichstag. Insgesamt betrug der Anteil der verfassungsfeindlichen Parteien im Parlament 58,3%. Das bedeutet, es ging weniger um die NSDAP an sich. Vielmehr wurde bei diesen Wahlen die Demokratie abgewählt. Für ein paar Monate wurde das Kanzleramt vom Hindenburg-Vertrauten Kurt von Schleicher belegt. Doch dieser schien von Anfang an zum Scheitern verurteilt, sodass der Reichspräsident am 30. Januar 1933 Adolf Hitler zum Kanzler ernannte. Damit war das Ende der Weimarer Republik besiegelt. Am 28. Februar 1933, einen Tag nach dem Reichstagsbrand, erließ der neue deutsche Kanzler die Reichstagsbrandverordnung, gut 4 Wochen später das Ermächtigungsgesetz. Die Weimarer Verfassung war somit außer Kraft gesetzt und Hitler nicht mehr an das Parlament gebunden. Das waren also die Blinks zu Die Weimarer Verfassung von Udo Di Fabio. Die Kernaussage dieser Blinks lautet wie folgt. Die Weimarer Verfassung ist oft kritisiert und für den Untergang der ersten deutschen Demokratie verantwortlich gemacht worden. Tatsächlich lassen sich in der historischen Rückschau einige Fehler ausmachen, zum Beispiel die fehlende Sperrklausel für radikale Splitterparteien, die unklare Machtverteilung zwischen Reichstag und Reichspräsident und das Notstandsverordnungsgesetz. Weniger als die Verfassung selbst waren es allerdings die historischen Bedingungen, die das Scheitern der Weimarer Republik beförderten. Dazu gehörten politische Figuren wie Reichspräsident Paul von Hindenburg, aber auch wirtschaftliche und politische Zwänge und die Spaltung der Gesellschaft in kultureller, religiöser und politischer Hinsicht.